Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Mit historischem Erbe geht eine bestimmte Verantwortung einher, könnte man zumindest annehmen. Zum Beispiel wäre es doch eigentlich zu erwarten, dass die Nachkommen deutscher Unternehmen, die während der Nazizeit durch Zwangsarbeit zu großem Wohlstand gekommen sind, dafür gerade stehen und ihre Geschichte offenlegen. Das passiert aber häufig nicht. Zu unserem braunen Erbe gibt es zwei neue Bücher, die ich Ihnen heute vorstelle. Ein ganz anderes, kämpferisches Verständnis von staatsbürgerlicher Verantwortung vertritt Roberto Saviano. Der neapolitanische Journalist und Schriftsteller lebt seit mittlerweile 16 Jahren unter Polizeischutz, weil er die Machenschaften der Camorra angeprangert hat. Ich spreche mit ihm über sein neues Buch, mit dem er aufrütteln will.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Beinahe jeder in Deutschland kennt Dr. Oetker, Pudding, Backpulver, Vanillezucker. Aber kaum jemand weiß, woher der Reichtum und Einfluss der Firma stammt und was sie während der Nazizeit trieb, außer ein paar Historikern. Der junge niederländische Finanzjournalist David de Jong, der inzwischen in Tel Aviv lebt, hat jetzt ein Buch über die deutschen Unternehmerdynastien und ihre dunkle Vergangenheit vorgelegt. Braunes Erbe lautet der Titel. Ursula Weidenfeld hat es für uns gelesen. Frau Weidenfeld, um welche Firmen geht es denn überhaupt? Und was weiß David de Jong über diese Unternehmen zu berichten?
Ja, also es geht um Oetker, das haben Sie schon genannt, dieses Unternehmen. Es geht um Porsche, das sind vielleicht die beiden Namen, die heute noch ganz bekannt sind und mit denen jeder etwas verbinden kann. Dann geht es eben aber auch um Flick, das ist ein sehr, sehr großer Konzern gewesen, bevor er zerbrochen ist, der ganz stark in der Rüstungsindustrie war, der aber eben auch große Anteile an Daimler-Benz gehalten hat. Es geht um das Bankiershaus von Fink, Mitgründer der Allianz und der Munich Re, die kennt man heute auch noch, auch schon untergegangen. Es geht um die Familie Quandt, die heute bekannt ist als Großaktionärin von BMW, die Erben Stefan Quandt, Susanne Klatten. Um diese Unternehmen geht es, also es sind insgesamt 5 und die werden beschrieben als Unternehmen, die in der Nazi-Zeit entweder groß geworden sind oder noch größer geworden sind, die Hitler geholfen haben, an die Macht zu kommen, an der Macht zu bleiben, die auch ganz stark profitiert haben davon und die zum allergrößten Teil dieses Erbe, auch dieses ideologische Erbe, dann nach 1945 von sich abgewaschen haben und nicht einmal mit ihren eigenen Kindern und Enkeln offen gesprochen haben.
Ja, wie ist das denn? Dreht sich das Buch mehr um die Vergangenheit, um die Dinge, die während der Nazizeit passiert sind, oder reicht es auch bis in die Gegenwart? Wie geht David de Jong mit den Erben um und was hat er ihnen gegenüber zu beanstanden?
Naja, der Impuls ist ganz klar aus der Gegenwart. Er sagt eben einfach, die Erben genießen die Dividenden dieses Erbes, auch dieses wirklich braunen Erbes, ohne sich klar zu sein, woher es kommt oder ohne auch diejenigen, die damals zu Schaden gekommen sind, die als Zwangsarbeiter gearbeitet haben, die ihr Vermögen verloren haben, arisiert worden sind, ohne die angemessen zu entschädigen. Also er erzählt es von Defiziten aus der Gegenwart zurück, dann in die Zeit des Nationalsozialismus, aber auch noch weiter zurück. Also er erzählt die Geschichte von der Gründung der meisten Unternehmen, die eben in der Weimarer Zeit zum großen Teil ganz groß geworden sind und dann eben eigentlich bis heute.
Es gibt ja einige Firmen, die auch Historiker gebeten haben, um die Aufarbeitung der Vergangenheit während des Nationalsozialismus. Hat de Jong dann mehr zu bieten, als es die zahlreichen zeithistorischen Sachbücher tun?
Also erst schreibt er sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Und
das
auch
ist
so,
sehr viel.
So, dass man es wirklich, obwohl der Stoff natürlich schwer und auch schwer zu verkraften ist, aber man liest es wirklich gern und man kommt auch kaum davon los. Zweitens sagt er, und ich finde auch zu Recht, dass die Arbeit, die Unternehmenshistoriker geleistet haben, und es ist ja für die meisten, jedenfalls aktiennotierten Konzerne, diese Geschichte inzwischen geschrieben. Das machen aber eben Historiker, die sind unglaublich akribisch und die öffnen sich nicht sehr einem breiteren Publikum. Meistens sind diese Bücher ja auch entstanden, weil es eben Entschädigungsverlangen gab, denen man gerecht werden musste und dann ja auch irgendwann wollte. De Jong schreibt eben für ein breiteres Publikum und er sagt eben auch, es sei eigentlich ein Verbrechen, dass diese Geschichten, auch diese Unternehmensgeschichten, immer nur auf Deutsch erscheinen, aber eben das Erbe der Unternehmen aus dem Nationalsozialismus sich einem englischsprachigen Publikum, einem französischsprachigen Publikum eigentlich gar nicht erschließt. Und das ist vielleicht auch der Vorteil für deutsche Leser. Wir reden ja jetzt über die deutsche Übersetzung, dass das Buch so geschrieben ist, dass man eben unglaublich viel auch noch erfährt, auch an Tratsch- und Klatschgeschichten aus der Nazizeit erfährt. Und auf der anderen Seite aber korrekt, akribisch informiert wird, manchmal auch Neues erfährt, aber eben nie so, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt auch noch 300 Fußnoten studieren, um damit klarzukommen, sondern man bekommt es erzählt.
Sie haben jetzt schon erwähnt, dass sich De Jong an ein anderes Publikum richtet, als das diese Fachpublikationen getan haben. Er kommt ja von der London School of Economics. Hat er noch eine bestimmte Richtung oder eine bestimmte Schlagseite in seiner Darstellung? Ist es so ein ganz breites internationales Publikum, das er im Kopf hatte?
Ich glaube, es wird eben vielleicht klar, wenn man seine Motivation anschaut. Er ist eben Finanzjournalist und findet eben, dass Menschen, die so großen Reichtum genießen, eben auch ihrer Verantwortung gerecht werden sollen. Auf der anderen Seite ist er Enkel von in der nationalsozialistischen Zeit Verfolgten. Insofern hat er auch das Motiv und das Interesse, die Verbrechen von damals nochmal aufzuschreiben.
Vielen Dank, Ursula Weidenfeld. Wir sprachen über David de Jong, Braunes Erbe, die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Übersetzt haben den Band Michael Schickenberg und Jörn Pinot. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, 496 Seiten für 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Das braune Erbe beschäftigt uns heute und jetzt ist Nicolas Lelle in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Er ist Sozialphilosoph und hat sich mit dem Begriff von Arbeit in der NS-Zeit beschäftigt. Arbeit, Dienst und Führung heißt sein Buch. Guten Tag, Herr Lelle.
Schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Fleiß, Pünktlichkeit, Disziplin, das sind so Tugenden, die häufig als deutsch gelten. Kann man auch schon da eine Prägung durch die NS-Zeit erkennen?
Die Nationalsozialisten setzen auch auf diese Begriffe, definitiv. Das sind auch Worte, die im Nationalsozialismus eine Rolle spielen. Es gibt die sogenannten Meilensteine von Himmler, da spielt das auch eine große Rolle. Die wurden seinerzeit im KZ Sachsenhausen auch aufs Dach gemalt. Trotzdem, ich habe mich mit ein bisschen anderen Begriffen beschäftigt und habe stärker die Begriffe dienen, folgen und führen in den Kern meines Interesses gesetzt, weil das die Begriffe sind, mit denen die Nationalsozialisten über Arbeit nachdenken.
Was heißt das denn, dienen? Da hat man ja sofort die Assoziation, dass es eher mit Treue zusammenhängt als jetzt mit einem Vertrag. Wie definieren die Nationalsozialisten das?
Genau, die Nationalsozialisten, da haben Sie gerade richtig gesagt, setzen diese Begriffe dienen, Treue und Ehre sehr nah, sehr eng beieinander. Ich komme eigentlich zum Dienstbegriff in meiner Analyse dahin, dass ich mir eine Hitlerrede anschaue von 1920, also wirklich ganz am Anfang. Und Hitler hält im August eine Rede, die heißt, warum sind wir Antisemiten? Und darin versucht er zu begründen, warum er glaubt, dass die Deutschen ganz anders arbeiten, eine ganz eigene Beziehung zur Arbeit haben als andere Völker, wie er sagt, und insbesondere als der Jude. Wenn ich das spreche, meine ich das in dicken Anführungszeichen. Und da sagt er, Deutsch ist Arbeit dann, wenn sie ein Dienst an der Volksgemeinschaft ist. Und ab dann zieht sich diese Theorie oder dieses Theorem, dieser Topos durch die nationalsozialistischen Texte. Also die Vorstellung ist, wenn die Deutschen arbeiten, dann tun sie das nicht für sich, für den Lohn, sondern sie tun das für andere. Und dieses andere heißt immer für die Volksgemeinschaft.
Diese Volksgemeinschaft wird ja fast sakral aufgeladen. Können Sie uns das ein bisschen erklären? Das spielt bei Ihren Untersuchungen ja auch eine ganz zentrale Rolle.
Genau, Volksgemeinschaft ist auf jeden Fall einer der zentralen Begriffe, um den Nationalsozialismus zu verstehen. Die Nationalsozialisten definieren den Volksgemeinschaftsbegriff eben in demselben Jahr, im Februar 1920, in diesem 25-Punkte-Programm auch als radikal antisemitischen Begriff. Also sie sagen, Juden können keine Volksgenossen sein. Die sind sozusagen grundsätzlich aus dieser Form der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Und wenn man auf den Rassismus und den Sozialchauvinismus der Nationalsozialisten schaut, sieht man, dass der Volksgemeinschaftsbegriff auch noch andere Ausschlüsse mit sich bringt, also auch rassistische Ausschlüsse, aber eben auch radikal antisemitische. Genau, Sie haben gerade gesagt, es gibt eine Sakralisierung, es gibt eine Überhöhung dieses Begriffs. Der Begriff der Volksgemeinschaft wird zwischenzeitlich fast als Synonym für den Führer benutzt. Es kann fast so scheinen, als wäre der Führer sowas wie der idealste Ausdruck dieser Volksgemeinschaft. Und es ist dann so im Nationalsozialismus, dass es ganz viel darum geht, eben diese Volksgemeinschaft zu stärken. Der Appell an die Mitarbeit der Volksgenossinnen und Volksgenossen, wie Hitler sagt, besteht dann eben darin zu sagen, alles, was wir tun, tun wir, damit die Volksgemeinschaft stärker wird, damit die Volksgemeinschaft, die es angeblich schon immer gibt, zu dem wird, was sie eigentlich sein soll. Es gibt so eine komische Vorstellung davon, dass diese Volksgemeinschaft eigentlich schon viele, viele Jahrhunderte zurückgeht, eine ganz alte Geschichte hat und gleichzeitig sei sie immer überformt, würde zersetzt, würde angegriffen von inneren wie äußeren Feinden. Also auch da spielt der Antisemitismus eine ganz, ganz zentrale Rolle.
Und wie hängt das jetzt wieder mit der Arbeit zusammen? Also die Arbeit erlaubt den Zugehörigen, bei der Volksgemeinschaft dabei zu sein? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Genau, die nationalsozialistische Vorstellung ist, dass die Arbeit, wenn sie richtig ausgeführt wird, führt sie dazu, dass man der Volksgemeinschaft dient. Man tut sie sozusagen für die Volksgemeinschaft. Das bedeutet konkret, es gibt Texte, in denen das auch so drinsteht, gute deutsche Arbeit kann auch eine sein, die einem selber gar nichts bringt, die vielleicht sogar schadet, mir schadet, aber der deutschen Volksgemeinschaft etwas bringt. Zu Ende gedacht ist das der Soldatentod. Das Geben des eigenen Lebens, also diese Vernichtung als Arbeit, ist das zu Ende gedachte Credo, das diese deutsche Arbeit ausmacht. Zu sagen, ich opfere mich für die deutsche Volksgemeinschaft, für ein größeres Ziel, für diese sakrale Entität, die Sie gerade benannt haben. Und das eben aber nicht nur in dieser radikalen Form, sondern auch in der alltäglichen Form. Die Vorstellung ist, immer dann, wenn wir Arbeit ausführen, um der Volksgemeinschaft zu dienen, was auch immer das genau bedeutet. Man merkt sofort, die Formulierung sagt einem kaum etwas. Man kann nicht ansehen, wie viel Dienst steckt in der jeweiligen Arbeit oder wie viel Dienst steckt da nicht drin. Aber immer dann, wenn das angeblich so sein soll, würde man deutsch arbeiten. Das führt zum Beispiel dazu, dass diejenigen, die zu wenig arbeiten, vielleicht sich verweigern oder vielleicht auch angeblich verweigern, die tun das nicht nur und schaden nicht nur sie selbst, die schaden auch der Volksgemeinschaft. Das heißt, in dieser Konstruktion, Arbeit ist dann Dienst an der Volksgemeinschaft, gibt es automatisch einen Appell des Mitmachens und die Drohung der Strafe, wenn man das nicht tut. Dann ist es nämlich ein Verrat an der Gemeinschaft, wenn man nicht mitmacht. Und das hat automatisch eine sehr brutale Logik in Gang gesetzt.
Weil immer auch jemand ausgeschlossen wird. Nun ist ein Aspekt, das spielt mir im ersten Teil Ihres Buches eine Rolle, ja auch das KZ, Arbeit macht frei. Das ist natürlich das, was jeder im Kopf hat, diese grausame Inschrift über dem Lagereingang von Auschwitz. Wie hängen diese verschiedenen Sphären miteinander zusammen?
Arbeit macht frei ist vielleicht das allererste, woran man denkt, wenn man über Arbeit und Nationalsozialismus nachdenkt. Das kann gut sein. Trotzdem, erstaunlicherweise, gibt es wenige Bücher über diese KZ-Devise Arbeit macht frei. Es gibt ein sehr gutes Buch von Ende der 90er Jahren von M. Brückner, der versucht hat, mal zu zeigen, wo kommt das eigentlich her und feststellt, dass es wirklich eine Begriffserfindung, einigermaßen Erfindung, die erst im NS sozusagen groß wird. Es gibt vorher wenige Texte, 2, 3, in denen das genau so vorkommt. Im NS macht diese KZ-Devise richtig Karriere. Die wird an Dutzenden Konzentrationslagern angebracht. Auschwitz, das Stammlager, ist nur das berühmteste. Auch in Dachau, auch in Sachsenhausen, Großrosen, Flossenbürg, Theresienstadt und so weiter und so fort spielt diese KZ-Devise eine Rolle. Ich habe versucht herauszufinden oder mal nachzudenken darüber, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es, dass man so einen Satz anbringt an Konzentrationslagern? Und eine schnelle Antwort, die in den historiografischen Texten dazu oft gesagt wird, ist, es ging um Schikane, es ging um Zynismus. Es ging darum, den KZ-Häftlingen, die man hier zu der Arbeit zwingt, die sie tendenziell umbringt oder vielleicht bewusst auch vernichten soll, denen nochmal sozusagen einen Spiegel vorzuhalten und sich über sie lustig zu machen. Ich glaube, es steckt noch mehr in der KZ-Devise. Ich bin irgendwann über eine Zeitschrift gestoßen, der Schulungsbrief heißt die, eine NSDAP-Zeitschrift, in der 1943 ein Text veröffentlicht worden ist. Der ist überschrieben mit den Worten, unsere Arbeit macht uns frei. Das ist ein Text inmitten des Zweiten Weltkriegs, der eigentlich schon verloren war, in dem ein Deutscher seinen Volksgenossen mit dieser KZ-Devise, mit einer Abwandlung dieser KZ-Devise zuruft, wir schaffen das. Und das fand ich interessant, darüber nachzudenken. Und es hat mich zu der Überlegung zusammen mit Wolfgang Brückner gebracht, dass Arbeit macht frei eigentlich mehr heißen muss als zynische Schurkerei. Die meinen den Satz ernst. Und zwar unterschiedlich ernst, je nachdem, wer den liest. Für die KZ-Aufseher hieß es auch, Arbeit macht frei. Ihre Arbeit macht die Volksgemeinschaft frei. Für Jüdinnen und Juden, die im Auschwitz nach der Selektion für kurze Zeit überleben durften und zur Arbeit gezwungen werden sollten. Da bedeutete dieses Arbeit macht frei wir bringen euch um. Es war sozusagen nur ein aufgeschobener Tod. Für Leute, die verhaftet worden sind in den Ostgebieten und dann hier ins Dritte Reich verschleppt worden sind, um hier zur Zwangsarbeit gezwungen zu werden, bedeutete Arbeit macht frei nochmal etwas ganz anderes. Aber diese KZ-Devise, glaube ich, und da gilt es wirklich noch viel mehr drüber nachzudenken und systematischer auch mal drüber nachzudenken und Bücher dazu zu schreiben, ist wahnsinnig interessant, weil sie einerseits enigmatisch ist, also man versteht sie nicht sofort, und andererseits, wenn man Holocaust-Überlebende auch zu Wort kommen lässt, kann man sofort erkennen, dass die sehr genau darüber nachgedacht haben. Stichworte sind Primo Levi, Jean-Marie, aber auch Thibaut Wohl haben Texte geschrieben, in denen sie diese Devise aufgegriffen haben und gekontert haben. Arbeit macht nicht frei oder Arbeit macht unfrei oder Arbeit macht tot. Also ich glaube, das würde sich lohnen, da nochmal wieder drüber nachzudenken.
Primo Levi hat eines der herausragenden Zeugnisse geschrieben über seine Erfahrungen in Auschwitz. Noch ein Wort dazu, wie der Einzelne eigentlich definiert wird. Spielt er gar keine Rolle mehr in dieser Konstruktion? Es geht ja immer um die Gruppe, um die Volksgemeinschaft, so wie Sie das jetzt dargestellt haben.
Genau, der Volksgenosse auf der Ebene dieses Grundsatzes, Arbeit ist ein Dienst an der Volksgemeinschaft, spielt wirklich nur als Teil der Gemeinschaft sozusagen eine Rolle. Ich habe dann aber versucht, in dem Buch auch mal darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich im Inneren der Volksgemeinschaft, so nenne ich das. Also was bedeutet das an den Orten, wo die Nazis glauben, dass sie unter sich sind, wo all diese Ausschlüsse schon passiert sind, wo politische Gegner weggesperrt worden sind, wo Jüdinnen und Juden schon deportiert worden sind, in der deutschen Fabrik, wo Volksgenossen mit Volksgenossen deutsche Arbeit ausführen. Was bedeutet das dort? Und dort gibt es sowas wie Subjektivierungsformen, über die nachdenken. Da wird das beschrieben. Wie soll der Einzelne sein? Was hat der Mitarbeiter zu tun? Wie hat der sozusagen sich zu beziehen auf die Volksgemeinschaft, damit er das Richtige tut?
Gibt es denn eigentlich so etwas wie Spurenelemente in der Art und Weise, wie heute Arbeit verstanden wird und Führung, die zurückreichen bis in diese Überzeugungen der NS-Zeit, bis in diese Ideologien?
Na, es ist natürlich die Frage, die sich aufdrängt, die gleichzeitig wahnsinnig schwer zu beantworten ist. Ich habe versucht, mir das vor allem anzuschauen über diese Kernbegriffe, die ich identifiziert habe. Gehen wir mal zum Begriff der Arbeit insgesamt. Man kann ja nicht verhehlen, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, die Arbeit sehr stark überhöht, die immer noch sehr stark Probleme mit denjenigen hat, die zu wenig arbeiten, die nicht arbeiten, die angeblich sich verweigern würden. Also dieser Hass auf Obdachlose etwa, also rechte Terror auch gegen Obdachlosigkeit spielt heute auch noch eine große Rolle. Aber auch die Verachtung der Arbeitslosen etwa entgegengespielt wird, ist was, was ich glaube, was lange, lange Bezüge auch zurück hat. Wenn man mal schaut auf den Begriff der Volksgemeinschaft, wird man feststellen, dass der viele, viele Jahre nicht mehr natürlich die Rolle gespielt hat, die er im Dritten Reich gespielt hat. Aber dass es durchaus gerade aus rechten und rechtsextremen Kreisen doch auch immer mal wieder den Versuch gibt, diesen Volksgemeinschaftsbegriff groß zu machen. Und irgendwann im Laufe des Buchs habe ich verstanden, dass dieser deutsche Arbeitsbegriff, der übrigens älter ist als die Nazis und der nach den Nazis auf irgendeine Art fortlebt, dass der quasi automatisch, wenn man ihn zu Ende denkt, eigentlich auf die Volksgemeinschaft zuspielt. Ich habe dann einen Aufsatz mal zugespitzt genannt: Hinter dem Ruf nach deutscher Arbeit verschanzt sich die Volksgemeinschaft. Auch Leute, die so tun, als hätten sie einen liberaleren, einen offeneren Begriff davon, dass die Deutschen eine besondere Arbeit leisten würden, mehr Freude hätten, gemeinnütziger, fleißiger, pünktlicher. Auch die haben tendenziell eigentlich im Hintergrund diesen Volksgemeinschaftsbegriff am Laufen. Wie radikal man den dann denkt, ist nochmal eine andere Frage. Aber das eine kommt ohne das andere nicht aus.
Vielen Dank, Nicolas Lelle. Arbeit, Dienst und Führung, das Erbe der NS-Zeit, heißt Nicolas Lelles Buch. Es ist im Verbrecherverlag erschienen, 420 Seiten für 30 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der britische Journalist Paul Mason, der sich schon in seinem internationalen Bestseller Postkapitalismus als kluger Beobachter der aktuellen Verhältnisse gezeigt hat, hat jetzt einen Vorschlag, wie man dem Faschismus entgegentreten kann. Faschismus und wie man ihn stoppt, lautet der Titel seiner Handlungsanweisung. Ingo Arendt weiß mehr.
Nie wieder Faschismus. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gehört dieser Slogan zum rhetorischen Repertoire der Manifestationen gegen rechts. Die Vehemenz, mit der er skandiert wird, kompensiert freilich oft die Hilflosigkeit seiner Rufer. Das Aufkommen einer Bewegung, die dem Faschismus verblüffend zu ähneln beginnt, hat der Slogan nicht aufhalten können. Die Sorge vor der Wiederkehr eines totgeglaubten Gespenstes treibt auch Paul Mason um. Der Faschismus ist zurück, konstatiert der britische Journalist, langjähriger Autor des linksliberalen Guardian, Marxist und Aktivist, Jahrgang 1960, in seinem jüngsten Buch. Verglichen mit seinen viel beachteten Vorgängerwerken Postkapitalismus von 2016 und Klare, lichte Zukunft, eine radikale Verteidigung des Humanismus, das 2019 erschien, entwickelt Maeson in seinem jüngsten Werk ein düsteres Szenario. Von der AfD in Deutschland über Viktor Orban in Ungarn bis zu Bolsonaro in Brasilien reicht für Maeson die neue Internationale der Rechten. Sie machen Jagd auf MigrantInnen, bedrohen Richter und PolitikerInnen, gründen bewaffnete Geheimbünde. Die dramatischen Szenen in Washington, wenige Monate nach der Wahlniederlage Donald Trumps, sieht Maeson als Wendepunkt. Er schreibt:
Der Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 ist ein Lehrbeispiel dafür, dass Konservatismus, Rechtspopulismus und Faschismus begonnen haben, bewusst miteinander zu interagieren.
Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, geht Maeson in die Geschichte zurück. Er zeichnet noch einmal die Terrormethoden nach, mit denen Hitler und Mussolini im Gefolge der Weltwirtschaftskrise zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Macht eroberten. Er zeigt die ideologischen Parallelen zwischen damals und heute auf, die Orientierung an dem neuen Menschen Ernst Jüngers und Friedrich Nietzsches oder dem Vitalismus eines Henri Bergson. Die Kumulation der Krisen heute, so sein Argument, schaffe einen ähnlichen Nährboden wie in der europäischen Zwischenkriegszeit. Der Zusammenbruch des neoliberalen Wirtschaftsmodells nach der Finanzkrise von 2009, die neuen Technologien, die Umweltkatastrophe und schließlich die Pandemie. Gerade weil Maeson diesen Prozess der sozialökonomischen Desintegration für die Renaissance des Faschismus verantwortlich macht, verwundert dann seine zentrale Definition für diesen Angstgegner.
Der Faschismus widerlegte die orthodoxe marxistische Doktrin. Bedeutsamer als jeder spezifische Klassengegensatz ist ein menschlicher Antagonismus. Der Wunsch nach Freiheit, der durch Furcht vor der Freiheit gehemmt wird, wann immer sie in greifbare Nähe rückt.
Dieser Wunsch mag die Vehemenz erklären, mit der sich Rechtsextreme gegen die Rechte von Indigenen, der LGTB+-Community oder der People of Color stemmen. Doch indem Maeson den Faschismus damit zur sozialpsychologischen Disposition erklärt, relativiert er das vorsätzlich Eliminatorische des Faschismus zu einer Art Präventionsreflex. Einst ging es um die Auslöschung der Juden. Heute, so schreibt Maeson selbst, gehe es um den globalen ethnoreligiösen Bürgerkrieg, der die angeblich bedrohte weiße Rasse in ihre alten Rechte einsetzen soll. Maesons Buch ist mehr ein Essay im Angesicht einer großen Gefahr als ein wissenschaftliches Werk. Politische Mahnungen wechseln ab mit historischen Exkursen, Fallbeispiele mit philosophischen Impromptus, Appelle stehen neben Analysen. Als intelligente Warnung vor dem Rechtsextremismus, als Brandbeschleuniger eines neuen Faschismus, mag sein leidenschaftlich, mitunter etwas atemlos geschriebenes Buch mit vielen griffigen Formulierungen durchgehen. Ein kohärentes Programm gegen den neuen Faschismus hat aber auch Maeson nicht anzubieten. Zur Abwehr eines neuen Bündnisses von Elite und Mob, wie Hannah Arendt den Faschismus einst beschrieb, setzt der Autor auf eine neue Volksfront. So wie die Formation, die im Frankreich des Jahres 1934 kurzzeitig den Sozialisten Léon Blum an die Macht brachte. Dafür müsste die Linke, so appelliert Maeson, die liberale Mitte aber als Bündnispartner begreifen, statt sie als Hauptfeind zu verteufeln. Dazu müsste der organisierte Liberalismus selbst aber auch nach links rücken. Wer sich erinnert, wie ein FDP-Politiker mit Hilfe der AfD zu Thüringens Ministerpräsident gewählt wurde, ahnt, wie mühsam diese Trendwende zu bewerkstelligen sein wird. Ähnlich verhält es sich mit dem Green New Deal der linken US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez. Durch Umweltschutz entstandene neue Arbeitsplätze könnten für Maeson den neuen Rechten das Wasser abgraben. Aber Joe Manchin, Cortez zentristischer Parteifreund im US-Senat, erteilt dem Ökopakt regelmäßig eine Absage. Und wenn Maeson am Ende dann schließlich Slogans wie Antifaschismus als Ethos und wehrhafte Demokratie 2.0 intoniert, klingt das nach dem guten Alten nie wieder.
Eine Buchkritik von Ingo Arendt über Paul Maeson, Faschismus und wie man ihn stoppt. Erschienen bei Suhrkamp, 443 Seiten für 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Der neapolitanische Journalist und Autor Roberto Saviano wurde 2006 auf einen Schlag zu einer nationalen und dann auch internationalen Größe, weil er einen dokumentarischen Essay über die Camorra veröffentlicht hatte. Gomorra lautete der Titel dieses berühmten Buches, das die martialischen Praktiken der Mafia-Organisation und die Verstrickungen mit der legalen Wirtschaft offenlegte, sich weltweit über 10 Millionen Mal verkaufte und die Bosse in Bedrängnis brachte. Obwohl er unter Polizeischutz lebt, hat Saviano weiter recherchiert und geschrieben und etliche Reportagen und Romane veröffentlicht. Aufschrei, 30 Anstöße für eine mutigere Welt, heißt sein neues Buch. Roberto Saviano ist am Telefon. Buongiorno, Roberto.
Buongiorno, buongiorno.
Perché è necessario gridare? A che cosa serve? Warum ist es notwendig zu schreien? Was kann ein Aufschrei bewirken?
Beh, innanzitutto a interrompere quella sorta di magma confuso
in erster Linie geht es mir darum, dieses verwirrende Magma, diesen Brei, in dem wir stecken, mit einem Schrei zu durchbrechen. Es herrscht ja dauernd ein Riesenlärm im Hintergrund. Ich fordere meine Leserinnen und Leser auf, einen Schrei auszustoßen, der sich gegen die allgemeine Gleichgültigkeit und die Ungerechtigkeit richtet. Und das ist auch ein Akt des Vertrauens. Nämlich darauf, dass die Dinge sich verändern können, wenn beanstandet wird, was falsch läuft. In meinem Buch habe ich also nach Menschen gesucht, die dafür gekämpft haben, alles das zu verändern, was nicht in Ordnung ist. Ich wollte mit ihren Geschichten, mit ihren Schicksalen bezeugen, dass es die Möglichkeit gibt, Vertrauen in die Veränderbarkeit der Dinge zu haben.
Wer sind denn diese Menschen, deren Geschichten Sie in Ihrem Buch erzählen?
Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Figuren. Einige sind sehr bekannt, zum Beispiel Martin Luther King. Von Martin Luther King erzähle ich, wie man versucht hat, ihn zu diskreditieren. Wir kennen die Geschichte von Martin Luther King, aber dass man immer wieder versucht hat, seinen Ruf zu zerstören, wissen wir nicht. Sie haben in Motelzimmern Wanzen installiert und Treffen mit vermeintlichen Liebhaberinnen mitgeschnitten. Das FBI hat dann Martin Luther Kings Frau diese Tonbänder geschickt. Es gab das sogenannte Selbstmordpaket. Sie haben King einen Brief geschickt, in dem steht, dass man alles in der Hand habe, um ihn zu verleumden und zu diffamieren als jemanden, der Unzucht betreibt und Steuern hinterzieht. Und sie bieten ihm an, wenn du dich umbringst, verzichten wir darauf, all diese Anschuldigungen publik zu machen. Ich erzähle aber auch von Jean Seberg, dieser wunderbaren, hochbegabten Schauspielerin, die in den Medien massakriert wurde, weil sie in den USA die schwarzen Bürgerrechtler und die Black Panther unterstützte. Sie hatte Geld für eine Schule gespendet, es war also eine kleine Sache und nicht irgend so eine Riesenfinanzspritze. Es handelte sich um eine Schule, die den Kindern der Black Panther umsonst Frühstück gab. Man wollte die Leute ermutigen, ihre Kinder dorthin zu schicken. Sie bekamen etwas zu essen und konnten außerdem lernen. Und dann ging der Tratsch los, der Gossip. Jean Seberg erwartete ein Baby von ihrem Mann Romain Gary, auch er eine herausragende Persönlichkeit, ein großer Schauspieler. Und die Presse fing an zu behaupten, dieses Kind sei von einem der Anführer der Black Panther. Sie sagten, es wird ein schwarzes Baby sein. Durch diesen enormen Druck verlor Jean Seberg ihr Kind. Sie hatte eine Fehlgeburt. Und dann tat sie etwas, was ihr Gleichgewicht schwer beschädigen sollte. Sie zeigte den Presseleuten den Leichnam ihrer zu früh geborenen Tochter, um zu beweisen, dass es ein Mädchen mit weißer Hautfarbe war. All das verkraftete sie letztendlich nicht und einige Monate später nimmt sie sich das Leben. Dieser Gossip, diese Art von Tratsch ist reiner Faschismus. Es handelt sich um Squadrismus, also das, was die Schlägertrupps von Mussolini taten, bemäntelt von vermeintlich journalistischen Informationen. Wer solchen Tratsch verbreitet, ist unmoralisch. Und zwar in dem Sinne, dass er einen kriminellen Journalismus vertritt, der die Freiheiten der Demokratie missbraucht, um Menschen einzuschüchtern und die öffentliche Meinung zu manipulieren.
intimidire le persone e ovviamente usa tutto questo per avere consenso nell'opinione pubblica.
In diesem Zusammenhang, Roberto Saviano, zeigen Sie sich auch sehr skeptisch, was die Möglichkeiten des Internets angeht, der digitalen Kommunikation. Sie haben ja selbst furchtbare Verleumdungskampagnen erlebt. Wie können wir uns gegen die Gefahren dieser Art von Öffentlichkeit wehren? Sie wollen Ihren Lesern und Leserinnen ja auch etwas beibringen.
Ja, es geht vor allem darum, den Opfern dieser Strategien beizustehen und sie zu verteidigen. Aus diesem Grund beschäftige ich mich ja auch mit den Tagebüchern von Joseph Goebbels und analysiere sie. Ich zeige, wie Goebbels die faschistische Propaganda entworfen hat. Aber wenn man es sich genauer anschaut, wird deutlich, dass diese Prinzipien sehr viel zu tun haben mit jeder Art von Propaganda, wie sie heute von politischen Vereinigungen, von Unternehmen, von allen möglichen Gruppen benutzt wird. Heute ist es praktisch unmöglich, sich gegen Anschuldigungen zu wehren, weil die Internetplattformen ganz bewusst die Verbreitung von Gift forcieren. Die Algorithmen belohnen ja gerade Angriffe, Attacken, Polemiken. Algorithmen sind so konstruiert, sie sind eben nicht neutral. Und das führt dazu, dass sie uns zu schlechteren Menschen machen. Das Einzige, was wir dagegen tun können, ist, uns Zeit zu nehmen, diejenigen, die zu Opfern dieser Mechanismen werden, zu verteidigen und diesen Schlamm, diesen Dreck, wenn er uns begegnet, nicht weiter zu verbreiten.
Provare a non diffondere quando incrociamo con del fango, a non diffonderlo.
In Ihrem Buch Aufschrei stellen Sie auch die Arbeit und die Werke von Anna Politkovskaya, Emi Zola, Giordano Bruno und Anna Akhmatova dar, also doch sehr verschiedene historische Figuren. Zum Teil sind es Schriftsteller. Was verbindet denn diese sehr unterschiedlichen Figuren miteinander?
Difficile nel senso che hanno in comune la resistenza al di là di ogni immaginazione.
Sie teilen eine gewisse Widerstandskraft, die weit über alles Vorstellbare hinausgeht. Es sind Menschen, die auf das Wort setzen und darauf, dass es einen Unterschied macht, auf wessen Seite man steht. Und das ist genau der Punkt, an dem ich diese verschiedenen Geschichten miteinander verknüpfen konnte. Ich richte mich ja an ein bestimmtes Publikum und wollte denjenigen, die entmutigt sind und das Gefühl haben, es nützt alles nichts und die übelsten Leute werden immer die Sieger sein, andere Geschichten anbieten. Den Lesern, die alles satt haben, wollte ich einen Ausweg zeigen. Das, was die Frauen und Männer, die in meinem Buch vorkommen, miteinander verbindet, ist ihre Widerstandskraft und das Vertrauen, das sie in das Wort setzen und in das Engagement gegen alles, was uns zu besiegen und zu überwältigen droht.
Diciamo tutto ciò che sembra vincerci, sembra sopraffarci.
Warum ist es dann gerade nützlich, ausgerechnet den Staatsrechtler Carl Schmitt zu lesen, auf den Sie sich ja auch beziehen, den viele allerdings nur mit spitzen Fingern anfassen würden?
Perché Carl Schmitt mi permette di raccontare in questa dinamica la creazione del nemico.
Weil Carl Schmitt mir erlaubt, im Zusammenhang mit dieser Dynamik darzustellen, wie es zu Feindschaften kommt, wie ein Feind aufgebaut wird. Indem ich von ihm und seiner Person erzähle, kann ich erklären, wie das, was wir heute erleben, entstanden ist. Nämlich die neue Stärke des Populismus, und zwar in allen Ländern. In Italien sind die Fratelli d'Italia, also die Postfaschisten, gerade die stärkste Partei. In Frankreich hat Marine Le Pen zwar verloren, aber mit einem unfassbar guten Ergebnis für eine Partei mit einer neofaschistischen Herkunft. In dem Kapitel über Carl Schmitt geht es mir darum zu zeigen, wie ich durch einen Theoretiker, der meinen Überzeugungen sehr fern ist, Erkenntnisse gewinne. Ich denke zum Beispiel über das Konzept des charismatischen Anführers nach, über die Logik des Ausnahmezustands. Carl Schmitt ermöglicht mir, all das zu diskutieren.
Und ein Thema, das auf den ersten Blick weit weg ist von dem, was Sie uns bisher erläutert haben, Roberto Saviano, das aber mehrfach in Ihrem Buch auftaucht, ist das der Migration. Warum ist das für Sie so zentral?
Perché praticamente l'immigrazione è il banco di prova su cui
Weil Migration so etwas wie der Prüfstein für die gesamte europäische Rechte ist. Hier hat sie den Hebel angesetzt, um Zustimmung zu erhalten. Da die extreme Rechte auf die Probleme der Arbeitslosigkeit, auf die Lage des Wohlfahrtsstaates, auf die Frage der wirtschaftlichen Gestaltung keine Antworten hat, hat sie angefangen, die Migranten zu terrorisieren. Die Migranten sind die, die andere umbringen. Die Migranten sind die, die vergewaltigen. Die Migranten überschwemmen uns. Auf der anderen Seite ist die Linke verschwunden, denn alle linken Parteien, ob in Deutschland, England oder Spanien, stecken in einer tiefen Krise. Sie werden als Parteien gesehen, die keine Antworten haben, die sich um Wählerstimmen für ihre alten Ideale bemühen, aber dann beschuldigt man sie, dass sie mit diesen Idealen nur ihre eigenen Karrieren absichern wollen. Die extreme Rechte macht Terror. Sie macht einfach nur Terror. Und sie findet dafür auch viel Raum. Die Vorstädte sind schlecht verwaltet worden. Die Integration ist eine komplexe Angelegenheit. Matteo Salvini, der Parteichef der italienischen Lega und ehemalige Innenminister, hat seine gesamte Wahlkampagne so geführt. Gegen die Einwanderer. Er tat etwas, das, glaube ich, in Deutschland verboten wäre. Er postete jeden Tag eine Straftat, die von Migranten begangen worden war. Das ist eine sehr billige Art von Diffamierung. Wenn ich auf meiner Facebook-Seite jeden Tag Straftaten von Berlinern posten würde, wirkt es von außen so, als sei Berlin ein hochkrimineller Ort. Wenn ich jeden Tag Straftaten von Nigerianern oder anderen Afrikanern anprangere, baue ich einen Feind auf. Dabei ist jede einzelne kriminelle Tat, jede Rechtsverletzung natürlich unendlich viel komplexer als die banale Gleichsetzung von Migrant und Kriminalität. Darum geht es mir in meinem Buch. Man muss verstehen, dass die Angst vor Migration das Zentrum der ultrarechten Politik bildet, um sich vor dieser Art von Propaganda schützen zu können.
Sia fondamentale per proteggersi da questo tipo di propaganda.
Das Bild, das Sie, Roberto Saviano, in Ihrem Buch von Italien entwerfen, ist äußerst pessimistisch. Gibt es etwas, auf das Sie trotz allem vertrauen, das sich auch zum Guten verändert hat?
Nein.
Addirittura.
Tatsächlich nicht. Ist das so?
Das ist so. Nichts hat sich verändert. Die Lage ist dramatisch. Dass Giorgia Meloni, die Vorsitzende der Fratelli d'Italia, die stärkste politische Kraft ist, ist erschreckend. Meloni und Salvini haben kein politisches Programm. Sie liefern Slogans. Nach meinem Eindruck haben wir Großalarm. Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, dass es überhaupt nicht mehr um die wesentlichen Themen geht, also Arbeit, die Verteidigung der Rechte, die Koordination der Migrationsströme. Über all das kann heute stillschweigend entschieden werden.
Zu Beginn Ihres Buches richten Sie sich an ein Gegenüber, an ein Du, einen Schüler, und Sie sagen den Satz: Ich hatte keine Angst, so lautet Ihre Formulierung. Ist es nützlich, Angst zu haben?
Utile sentire paura?
Allora.
Unbedingt. Das Gefühl von Angst zeigt uns, dass irgendetwas schiefläuft, dass wir auf uns achten müssen, uns retten, uns schützen müssen. Das, was nicht geht, ist Feigheit. Feigheit unterscheidet sich von Angst. Feigheit vergiftet. Feigheit ist ein Risiko, denn sie kompromittiert unsere Entscheidungen. Angst ist gesund. Der Anti-Mafia-Richter Falcone hat uns in diesem Zusammenhang sehr viel beigebracht. Er hat gesagt, das Problem ist nicht, Angst zu haben, sondern das Problem ist, inwieweit dich deine Angst beherrscht. Denn das macht dich zum Feigling. Aber mein Fehler war, gar keine Angst zu haben. An einem bestimmten Punkt hatte ich keine Angst und ich wurde von den Mechanismen zermalmt.
Sie spielen auf die Eskalation der Drohungen durch die Camorra-Bosse vor 16 Jahren an, die ja dann dazu geführt haben, dass sie seitdem nur unter Polizeischutz leben können. Sie sprechen in Ihrem Buch, Roberto Saviano, immer wieder ein Gegenüber an. Sie treten mit diesem Du in eher lockerer Form in Kontakt. Warum haben Sie sich für diese Erzählperspektive entschieden?
Ich wollte einfach direkt mit meinem Leser in Verbindung treten. Ich habe mir einen jungen Leser vorgestellt, aber meine Leserinnen und Leser sind zwischen 13 und 99 Jahren alt. Ich wollte Ihnen eine Landkarte bieten. In meinem Buch ist ja tatsächlich so eine Art Weltkarte abgebildet. Es ging darum zu sagen, ich weiß, dass ich dich in unerforschte Gebiete begleite. Normalerweise vermitteln uns ja Karten bereits bekannte Gebiete. Ich wollte aber unerforschte Gebiete entdecken und sie sollen auch von dir entdeckt werden. Ich weise dich auf sämtliche Eigenarten des Territoriums hin. Ich stelle dir einen Zeugen zur Seite für all das, was passieren kann, und zeige dir, wie du dich schützen kannst. So habe ich mir das vorgestellt.
Grazie mille, Roberto Saviano. Vielen Dank, Roberto Saviano.
Grazie a voi, grazie a te. Speriamo di vederci presto.
Anweisungen, wie man sich kämpferisch einmischen kann, findet man in dem neuen Band von Saviano. Aufschrei, 30 Anstöße für eine mutigere Welt. Erschienen bei Hansa, 512 Seiten für 27 Euro. Das italienische Original des Interviews können Sie online nachhören.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart